ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris nach Aachen.
Hallo Jochen.
Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, denn die letzte Folge fand ich schon unglaublich spannend. Es ging ja um die Roboter-OP und du durftest ja bei zwei robotergesteuerten Operationen dabei sein. Das war ja auch immer schon ein Wunsch von dir, dass du da sagst, hey, ich möchte mal sehen, wie sowas aussieht, ne?
Ja, für mich war das wirklich so ein bisschen wie in den Freizeitpark gehen. Also man freut sich so richtig darauf, diesen Besuch da in der Uniklinik, weil das wirklich auch was war, was ich so richtig live tatsächlich noch nicht erlebt habe, sondern immer nur, ja, Videos auf Kongressen und so weiter, ne? Und man schickt dann halt seine Leute zu solchen Operationen hin. Aber was da so wirklich dann in der Klinik passiert, das weiß man als niedergelassener Arzt dann tatsächlich gar nicht mehr so sehr. Und ja, wir haben beim letzten Mal ja schon über die Nieren-OP gesprochen, die ja noch so ein bisschen exot ist, wenn man das jetzt roboterassistiert macht. Haben wir auch ausführlich besprochen, dass die Nutzen und mögliche Risiken. Haben wir den Daniel Seibold hier gehabt, den Patienten. Und dann hatte ich aber auch die Gelegenheit, noch bei einer OP der Prostata dabei zu sein, also wo die komplette Prostata entfernt wird, weil sie mit Krebs befallen ist. Und das kann man mittlerweile schon fast als Standard bezeichnen, dass also auch deutschlandweit das Netz der verfügbaren Roboter mittlerweile schon so eng ist, dass eigentlich in jeder Region so viele Roboter vorhanden sind, dass man auch Roboter-OP schon fast standardmäßig bei Prostatakrebsoperationen anbieten kann. Und das war für mich auch sehr, sehr interessant, diese OP mal in der Uniklinik Aachen gemeinsam mit dem Oberarzt, der dafür zuständig ist, das ist der Dr. Christian Bach, das gemeinsam mal zu machen. Und das ist so, dass man in dem OP so eine Konsole hat, wo dann auch zwei Leute drin sitzen können. Also ich saß dann praktisch dem Dr. Bach gegenüber. Er saß in seiner Konsole, den Kopf da in diese Konsole versenkt und ich saß an dem anderen Terminal und konnte das praktisch dann über den Bildschirm alles, so wie er es sieht, dann auch mitverfolgen. Und ich habe dann halt mit ihm mich auch während der OP unterhalten können und habe das dann versucht, über mobiles Gerät aufzuzeichnen, was natürlich in der OP-Situation nicht so ganz einfach ist. Mhm. Und deshalb müssen wir uns an dieser Stelle auch jetzt schon für die Tonqualität so ein bisschen entschuldigen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, interessant, mal diese ganze OP von Anfang bis Ende gemeinsam mit dem Dr. Bach durchzugehen, wenn du Lust hast.
Auf alle Fälle. Man muss sagen, man hört natürlich viel Hintergrundgeräusche. Das ist aber auch logisch, wenn es in so einem Raum passiert, wo viele man Signale hört und es piept und dann redet er mit einem Assistenten und so. Also es ist ein bisschen Rauschen, deshalb muss man vielleicht ein bisschen genauer zuhören. Beschreib doch mal ganz kurz diese Konsole. Er steckt seinen Kopf rein und sieht praktisch einen Bildschirm. Und was hat er in den Händen?
Na, vielleicht beschreibe ich erstmal so die gesamte Situation. Also man stellt sich einen OP-Saal vor, der Patient wird circa eine Stunde, bevor es losgeht, bestellt und muss dann schon von der Anästhesie vorbereitet werden. Also wird dann betäubt, also in Narkose gelegt und gelagert. Also es ist eine spezielle Lagerung auch für diese OP notwendig, wo der Kopf so leicht abgesenkt wird und dann der Bauchraum wird ja dann später auch sozusagen aufgepumpt, ne? Also mit Luft, sage ich jetzt mal, damit man im Bauchraum dann Platz hat, um mit dem Roboter zu arbeiten. Dann wird der Roboter positioniert, das hören wir uns gleich mal an. Dann werden kleine Schnitte gemacht, wo die Roboterarme über sogenannte Ports dann reingesteckt werden. Und dann, wenn er das gemacht hat, am Patienten selbst, also praktisch den Roboter positioniert, die Arme in den Bauchraum des Patienten gegeben, dann geht er an seine Konsole, die ist nicht am OP-Tisch, sie ist zwar im gleichen Raum, die kann aber auch theoretisch in einem ganz anderen Raum sein, im Vorraum oder auch ganz woanders.
Im Ausland.
Ja, das ist denkbar. Mhm. Also das war ja die ursprüngliche Idee dieser OP. Mhm. Dass ein Experte von überall auf der Welt dann in anderen Ländern theoretisch auch operieren kann. Ja, und der sitzt dann an seiner Konsole, hat also praktisch den Kopf in so einem so eine Konsole versenkt. Man hat auch ein Mikro, also man spricht, man kann hören, hat also Lautsprecher und vor sich ein Display. Und an den Händen hat man Steuerung und am Fuß hat man Pedale. Das erklärt uns aber der Dr. Bach gleich. Und dann wird halt dieser Roboter vom Operateur von dieser Konsole aus gesteuert.
Das heißt, wir hören uns jetzt mal an, wie es eigentlich am Anfang losgeht, ne?
Ja, vielleicht auch erstmal dieses Gerücht entkräften, dass der Roboter alles alleine macht. Also das hat auch, habe ich den Dr. Bach gleich am Anfang gefragt, was macht denn der Roboter überhaupt? Dann können wir mal kurz reinhören.
Das ist also die einzige Bewegung, die dieser sogenannte Roboter selber durchführt, nämlich seine Arme entsprechend der Kameraachse ausrichten, sodass im Becken konfliktfrei operiert werden kann. Ansonsten macht dieser Roboter ja, wie Sie wissen, nichts von selber. Das ist das Einzige, was er selber macht.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich stelle mir das jetzt als sehr gewaltiges Instrument vor. Wie hast du es vor Ort erlebt und was gehört eigentlich alles zu diesem Roboter?
Also optisch ist das schon gewaltig, ne? Weil halt diese ganzen Arme praktisch wie so eine Krake über dem Patienten sind und die werden natürlich alle mit sterilen Folien überzogen. Das sieht dann schon spacig aus, ne? Diese ganze Konstruktion. Woraus der Roboter besteht, kann uns aber der Dr. Bach wieder erklären.
Dieser Roboter hat eine Kamera, die ich steuern muss, und drei Arbeitsarme. Das sind also vier bewegliche Teile, die ich mit den zwei Händen, die mir zur Verfügung stehen, steuern muss. Das heißt, man muss umschalten zwischen den einzelnen Instrumenten und dieses Umschalten erfolgt mit einem Fußschalter. Ja, mit einem Fußschalter ist wie mit einer Kupplung, drücke ich drauf und dann kann ich quasi den Gang wechseln, beziehungsweise ich kann ein anderes Instrument anwählen.
Hört sich so ein bisschen an wie Autofahren, aber ist natürlich ein bisschen komplexer und wahrscheinlich auch ein anderer Führerschein, nehme ich mal an. Ne?
Ich glaube, dass das komplexer ist, aber ich glaube auch, dass man das genauso wie Autofahren so lernen kann, dass man das praktisch komplett automatisiert auch, dass ein erfahrener Operateur das wahrscheinlich mit der gleichen Routine macht, wie du mit dem Auto durch die Stadt fährst. Hm. Das denke ich schon.
Was sind denn die essentiellen Vorteile eigentlich von der Roboter-OP? Fangen wir doch vielleicht mal an. Also ich könnte mir vorstellen als Laie, dass man eigentlich auch eine viel bessere Sicht hat oder viel mehr erkennen kann, oder?
Das war für mich auch schon augenöffnend, muss man sagen, diese Erfahrung. Denn wie gesagt, ich habe das früher als Schnittoperation assistiert, später auch selbst gemacht. Und das musste man sehr viel tasten. Man musste einfach die Gewebestrukturen berücksichtigen. Man musste wissen, okay, da darf man schneiden, da darf man nicht schneiden. Und da war das Tasten enorm wichtig. Man sieht ja unten im kleinen Becken oft nicht so gut, je nachdem, wenn der Patient auch noch ein bisschen korpulenter ist, ne, oder je nach Anatomie, ist dann die Prostata wie in so einem Trichter unten im kleinen Becken verborgen. Und da kommt man natürlich optisch, selbst mit einer Lupenbrille und mit einer Kopflampe, nicht wirklich gut hin. Und das war für mich eigentlich schon eine sehr bedeutende Erkenntnis, wie toll sich das alles darstellt, wenn man da mit der Kamera und dem Licht praktisch die Prostata von allen Seiten betrachten kann. Und ich glaube, der Dr. Bach hat es selber auch genossen.
Ja, hören wir mal rein.
Das ist also bei ihm jetzt in der Tat ein Genuss, muss man sagen. Ja, da kommt richtig Freude auf. Und Sie sehen, wie schön fein säuberlich sich hier die Strukturen präparieren und auftrennen lassen. Da können Sie quasi, Sie können da jeden Gewebsstrang sehen, Sie können jeden Erythrozyten sehen.
Ja, wenn man überlegt, wie wir früher die Samenblasen amputiert haben sozusagen.
Eben, rausgepopelt. Ja. Und hier kann man es wirklich, man kann es, gucken Sie an, man kann die,
Wahnsinn,
kann jede Alveole sehen, ja, jede Fettgewebszelle, ja. Das ist einfach schon fein.
Unglaublich, ja.
Also großer Vorteil, dass man eine sehr gute Sicht hat. Was ich mich jetzt gerade mal gefragt habe, ist der Patient mit dem Roboter jetzt komplett allein oder ist da noch jemand dabei, eine Schwester oder ein Helfer?
Das habe ich dir bis jetzt verschwiegen, genau. Es gibt noch zwei Personen am Tisch selber, am OP-Tisch. Das ist einmal eine Assistenz, in dem Fall war es die OP-Schwester. Und es gibt noch einen Assistenzarzt, der bei Bedarf die Instrumente wechselt. Ja, man muss ja schon mal statt der Pinzette dann eine Schere nehmen oder einen Faden einspannen. Und das macht am Tisch dann jemand, der halt dann durch diesen Port dann das alte Instrument entfernt und ein neues Instrument dann da reinbringt und der auch den Sauger bedient. Das heißt also, wenn sich Gewebe, Blut oder irgendwie Wasser im Körper sammelt, was die Sicht erschwert, wird das dann weggesaugt. Also der Assistent am Tisch spielt dann durchaus auch eine große Rolle. Das Ganze ist wirklich eine Teamarbeit.
Gut, jetzt haben wir das gemacht, die eine Seite, jetzt machen wir die andere Seite. Und der Dr. Hammert weiß natürlich auch, ohne dass ich es ihm dauernd sagen muss, wo er wann mit dem Sauger zu sein hat. Das ist jetzt bei ihm unauffällig, aber wenn ich einen anderen Assistenten hätte, der das nicht so gut wüsste, dann müsste ich dauernd Anweisungen geben. Und das ist quasi... die Engländer haben einen Spruch dafür. You make it look easy. Ja, und das bringt auf den Punkt. Wenn es leicht aussieht, ist es im Regelfall nicht so, weil es tatsächlich leicht ist, sondern weil alle Beteiligten so gut zusammenarbeiten, dass es dann am Ende leicht aussieht. Es ist vergleichbar mit dem, was in einem mittelgroßen Flugzeugcockpit passiert.
Ja. Ja, da kommen die Operateure bzw. die Fachleute ins Schwärmen, du ja auch. Wenn ich das jetzt aus Patientensicht mal betrachte, was bringt mir denn eigentlich das wirklich so eine Roboter-OP? Hat das nur Vorteile?
Naja, es geht ja jetzt nicht darum, dass der Operateur da seinen Spaß hat bei der Operation, sondern es muss den Patienten auch tatsächlich dann unterm Strich einen Vorteil bringen. Und die Frage habe ich natürlich dann dem Dr. Bach auch gestellt. Wo liegen denn jetzt de facto die Vorteile?
Das ist ja ein messbarer Vorteil der Roboterchirurgie, dass es weniger Blutverlust gibt. Ja, und das ist ja einer der Gründe, aus dem immer noch diskutiert wird über die Vorteile der Roboterchirurgie, weil die tatsächlich messbaren Vorteile sind eher softe Vorteile, also weniger Blutverlust, weniger Schmerzen, schnellere Erholung.
Die eigentlichen Vorteile sehe ich jetzt gerade, nämlich einfach diese wahnsinnige Sicht, die Vergrößerung,
ganz genau.
Die Dreidimensionalität, die Ruhe mit den Instrumenten, das ist ja, für mich ist das eine Offenbarung tatsächlich.
Ja, es ist eine Offenbarung und vergessen Sie nicht, die offene radikale Prostatektomie, die wurde halt über die Jahrzehnte perfektioniert, während die Roboterchirurgie noch relativ frisch ist und es trotzdem geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit gute, standardisierte, nachvollziehbare Ergebnisse zu bringen. Mhm. Und dieses Gerät, das wir haben, dieses Werkzeug, ist einfach ein ganz hervorragendes Werkzeug, um diese Art von Chirurgie durchzuführen. Mhm. Und es gibt bisher wenige randomisierte Studien, also Studien, wo die offene Chirurgie der Prostata mit der Roboterchirurgie verglichen wurde. Und es gibt eine nennenswerte aus Australien, wo ein junger Chirurg, der gerade aus einem Trainingsprogramm kam, dieselben Ergebnisse erzielt hat wie der erfahrene Seniorchirurg aus dem selben Krankenhaus. Und von Gegnern der Roboterchirurgie wird gesagt, ja, Moment, da konnte ja gar nicht nachgewiesen werden, dass ein Vorteil für die Roboterchirurgie besteht. Aber jemand, der diese Studie richtig zu deuten weiß, der kann natürlich verstehen, dass ein Chirurg, der schon tausende von offenen Eingriffen hinter sich gebracht hat, einfach durch seinen Erfahrungsschatz per se sehr gut ist und dass es ein junger Chirurg, der gerade aus dem Trainingsprogramm kommt, mit diesen Ergebnissen aufnehmen kann, das spricht doch für diese Technologie, die wir hier haben.
Bei dieser ganzen Prostata-Geschichte haben ja auch viele immer Angst, hinter inkontinent zu werden, an Urinverlust zu leiden und so. Wie sieht das denn jetzt bei so einer Roboter-OP aus? Hat die da eventuell auch Vorteile?
Das glaube ich ganz bestimmt, denn wie gesagt, man sieht die Strukturen einfach des Beckenbodens, wo ja der Schließmuskel integriert ist, die sieht man einfach sehr schön. Man kann die Harnröhre sehr sauber präparieren, kann also einen schönen Harnröhrenstumpf auch unten stehen lassen Und ja, ich habe natürlich auch gefragt den Dr. Bach, was er jetzt zum Thema Kontinenz, also Urinverlust, aus seiner Erfahrung da berichten kann.
Die Frühkontinenz ist besser.
Ja.
Die Frühkontinenz ist auf jeden Fall besser, das sehe ich immer wieder. Mhm. Viele Patienten, die dafür die Voraussetzungen mit sich bringen, die relativ jung sind, die relativ schlank sind, die von mir aus vorher schon Beckenbodentraining gemacht haben und die auch jetzt kein Hochrisikokarzinom haben, wo man noch eine spezielle OP-Technik anwenden muss, bei denen zieht man den Katheter raus und die sind unmittelbar danach kontinent.
Hm, kann ich mir ja, das vorstellen.
Das ist immer mal wieder so. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Hm. Ja, da weiß man nicht, woran liegt das, warum ist der jetzt nicht kontinent. Ja, der erfüllt alle guten Voraussetzungen und es gibt immer mal wieder Patienten, da zieht man den Katheter raus und denkt, uiuiui, das wird vielleicht bei dem ein bisschen schwierig, weil der Patient ist vielleicht etwas beleibter oder etwas älter und dann ein Risikokarzinom und hat den Katheter länger als 5 Tage gehabt und unter Umständen sind die dann auch sofort kontinent. Also man kann zwar Hinweise finden, es gibt aber keine allgemeingültige, immer wieder anwendbare Regel.
Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile gesprochen, aber mal Hand aufs Herz. Jetzt ist es ja so, wenn ich mir das vorstelle, Kollege sitzt an der Konsole, hat aber ja keinen direkten Kontakt zum Patienten, weil der liegt ja im anderen Zimmer. Hat das nicht irgendwie auch Nachteile?
Ich konnte mir das auch schwer vorstellen, weil wenn man offen operiert, sind die Hände das wichtigste Instrument. Und dieses Fühlen, dieser Tastsinn, der fällt ja bei dieser OP weg. Und für mich war das auch schwer, diesen Sinn zu ersetzen, aber Dr. Bach hat auch das entkräftet.
Was der Hersteller demnächst präsentieren wird, hoffentlich ein Force Feedback, mit dem man dann auch fühlen kann, was man macht.
Mhm. Also interessant. Taktiles Feedback bekommt.
Genau, dass man auch taktiles Feedback bekommt. Interessanterweise ist es aber so, dass der menschliche Körper ja in der Lage ist, fehlende Sinne zu kompensieren. Und es ist hier beim Roboteroperieren so, wenn man lang genug sich damit beschäftigt hat, dass dass die Augen viel übernehmen und allein durch die Gewebsveränderungen, wenn man dran zieht oder die Veränderung der Lichtreflexion auf dem Faden, wenn man dran zieht, kann man schon einen Überblick gewinnen, wie stark man den Faden belastet.
Also er sagte im Prinzip, der kann das kompensieren. Das heißt, er ist so erfahren und je öfter man das wahrscheinlich macht, desto weniger braucht man wahrscheinlich dann am Ende diesen Tast- und Fühlsinn. Oder er kann zumindest gut mit leben, so würde ich es jetzt mal sagen, ne?
Genau, und er sagt ja auch, die Geräte haben eine Evolution. Das heißt also, die nächsten Generationen werden dann auch über ein Feedback diesen Tastsinn dann dem Operateur rückmelden. Ist auch spannend, was da noch kommen mag.
Jetzt haben wir ganz viel über Vorteile gesprochen. Was sind denn eigentlich, mal Hand aufs Herz, so Risiken und Nebenwirkungen?
Ja, genau, das habe ich auch gefragt.
Was sind denn so die kritischsten Momente, die man so erlebt bei der Roboter-OP?
Sind die kritischsten Momente, die man erlebt? Das ist eine gute Frage. Gut, es kann immer wieder zu Probleme kommen. Könnte mal eine Blutung auftreten. Ich hatte zum Beispiel mal ein Patient, der hatte ungewöhnlich konfigurierte Iliakalvenen und da habe ich ihm ein kleines Loch in die Iliakalvene reingeschnitten. Mit zunehmender Erfahrung lernt man aber sowas gut zu beherrschen und ehrlich gesagt ist das dann unter Umständen endoskopisch einfacher als offen, denn man hat erhöhten intraabdominellen Druck und der hilft bei der Blutstellung und da konnte man schön die Vene greifen, sie zuhalten und dann in aller Seelenruhe zunähen.
Das heißt, eine Konversion ist nie oder selten, also eine Umwandlung in eine offene OP ist nicht mehr...
Also extrem selten kommt es zur Konversion zu einer offenen OP. Es kann dazu kommen, wenn man den Einstieg nicht schafft, wenn man von vornherein feststellt, nachdem man den Kameraport reingemacht hat, da sind so viele Verwachsungen, da bekomme ich mein System nicht installiert. Dann kann es zu einer Konversion kommen. Ansonsten ist das mittlerweile mit zunehmender Erfahrung auf allen Seiten, auf der Seite der Anästhesie und auch auf Seiten der Operateure extrem selten geworden.
Also kann eigentlich jeder gefahrlos operiert werden, oder?
Ja, das hättest du gerne, ne? Jeder und gefahrlos sind ja zwei Begriffe, die es in der Medizin ohnehin nicht gibt, ne? Es gibt immer.
Ja, aber es ist eine Roboter-OP.
Ja klar, also ich glaube schon, mittlerweile kann jeder, der prinzipiell für eine Narkose geeignet ist, auch Roboter gesteuert oder Roboter assistiert operiert werden. Und von operativer Seite gibt es möglicherweise auch Einschränkungen, aber das kann uns der Dr. Bach viel besser beantworten.
Es gibt Patienten, die sich nicht dafür eignen, aus anästhesiologischen Gründen. Ja, aber die können einfach keine Kopftieflage vertragen. Ja. Und
die ist tatsächlich extremer, als ich mir das vorgestellt hatte.
Ja, ja, wobei wir haben uns da schon gemäßigt. Mhm. Ansonsten war es das fast. Ich habe schon Patienten operiert nach Nierentransplantation, nach Lebertransplantation, nach Gastric Bypass, Bending, Herniotomie, Rektumkarzinom, Hemikolektomie, also im Prinzip nach Peritonitis gibt es eigentlich keine Voroperation mehr, wo man es kategorisch ausschließt. Aber es gibt natürlich immer wieder den Einzelfall, dass es so extrem verwachsen ist, dass man nicht weiterkommt. So, dann gib mir bitte mal den Nadelhalter.
Und nach so einer OP ist man dann impotent? Oder, jetzt mal eine blöde Frage.
Ja, das ist eine sehr gefürchtete Komplikation und das ist auch sowohl bei der offenen als auch bei der Roboter-OP tritt das immer noch häufig auf. Die entscheidende Struktur für die Potenz, die man erhalten muss, ist das sogenannte Gefäßnervenbündel. Und das kannst du dir so vorstellen, dass das praktisch links und rechts hinter der Prostata, also wenn der Patient liegt, an der Rückseite der Prostata zum Penis runterläuft. Und bei der offenen Operation kann man natürlich nicht um die Ecke gucken, hinter die Prostata. Und das ist natürlich hier auch ein Vorteil. Man kann die Prostata anheben und kann mit der Kamera praktisch hinter die Prostata gucken und dann da sehr sauber präparieren. Und das hört sich dann live so an.
Aber das geht gut ab.
Ja, da muss ich so alt werden jetzt, um das mal so genau zu sehen.
Genau,
um
endlich mal das Nervenfestbündel so schön zu sehen.
Das ist natürlich auch für so einen Urologen, dann hat man 10 Jahre in der Klinik gearbeitet.
Ja.
Aber so eine Sicht natürlich noch nie genossen.
Ja, stimmt. Das ist die Technologie, die das möglich macht. Und hier sehen Sie jetzt, dass das Nervenfestbündel ist, hier ist der Nervenhalt schon gelungen auf der Seite. Ja. Weil hier kommen wir in das periprostatische Fett. Hier unten hängt das Nervengefäßbündel dran. Hier vorne hängt es noch, das sind immer Gefäße, die Prostata reinziehen. Da muss noch ein bisschen abrepariert werden. Aber auf der Seite ist das schon klar. Und wenn wir gleich die Prostata reparieren wollen, müssen wir da reingehen.
Ja.
Und dann machen wir das Nervenfestbündel.
Da kannst du aber mal bluten an der Stelle.
Genau, da kannst du mal bluten, ganz genau. So sieht's aus. Hier habe ich schon ein kleines Wähnchen, habe ich schon flutig gemacht. Da gehen wir jetzt raus. Okay, vielen Dank, das war's. Machen wir nochmal die Kamera sauber, bitte.
Ja, und wenn die Prostata dann also komplett entfernt ist, das heißt also oben von der Harnblase abgetrennt, unten von der Harnröhre und praktisch an der Rückseite von den Gefäßnervenbündeln, dann kann man die als Ganzes entnehmen und dann wird die eröffnete Harnblase, die wird dann wieder so ein bisschen eingeengt am Blasenhals und die wird dann unten mit der Harnröhre wieder zusammengenäht, also wird praktisch so ein bisschen runtergezogen und mit der Harnröhre am Beckenboden wieder zusammengenäht. Und an diesem Punkt, wo praktisch die Prostata jetzt komplett befreit war von den Umgebungsstrukturen, haben wir dann nochmal eingehakt.
Ja, für die Zuhörer, die Prostata ist jetzt entfernt, ist aber noch im Bauchraum.
So, nochmal spülen bitte. Ja, und hier sieht man auch ganz gut.
Die Seite ist relativ blank, ja.
Genau,
aber
das,
Kapsel
das
ist. Aber
das gehört hier drüber, ja?
Ja.
Mhm. Ist das gerade so rausgehört?
Aber Kapsel ist intakt, ja.
Kapsel schön intakt. Hier eine kleine Vorwölbung, das könnte durchaus Karzinom sein.
Ja.
Aber das sieht ja sehr intakt aus, alles muss man jetzt sagen.
Ja. Wie wird die jetzt geborgen?
Die wird jetzt erstmal beiseite gelegt.
Aha.
Und dann machen wir den Bergeschnitt oder wir machen den Kameraschnitt etwas größer.
Alles klar. Dann geht dann
wird es rausgezogen.
Oberhalb des Nabels. Nur nicht vergessen hinterher.
Genau, nur nicht vergessen.
Ja, nur nicht vergessen ist gut. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Also im Prinzip war es dann erstmal durch mit dieser Operation, oder?
Ja, gut. Also wenn die Prostata raus ist, dann ist die Operation natürlich nicht beendet. Man muss ja dann erstmal wieder ein bisschen reparieren. Man muss also die Blase wieder neu an die Harnröhre unten dran nähen. Und damit diese Verbindungsstelle, die nennt man auch Anastomose, damit die stabil ist, wird ein Katheter durch die Harnröhre gelegt, den nennt man dann transurethralen Katheter. Und in diesem Fall hat der Dr. Bach auch einen Bauchkatheter, also durch die Bauchdecke in die Blase gelegt, einen sogenannten suprapubischen Katheter. Und warum er das gemacht hat und wie es dann nach der OP weitergeht, hat er uns auch erklärt.
Sie haben ja gesehen, dass ich einen suprapubischen Katheter eingelegt habe, ja. Was ja eigentlich eine Seltenheit ist bei der radikalen Prostatektomie. Der Grund ist der, dass ich den transurethralen Katheter relativ schnell entferne. Ich arbeite mich darunter, ich habe angefangen mit 5 Tagen. Wenn die Anastomose so gut gelaufen ist wie hier, werden es wahrscheinlich nur 2 Tage sein, aber das Zystogramm wird dann am 5. oder 6. Tag durchgeführt. Und wenn die Anastomose dicht ist, wird der Urin noch einen Tag suprapubisch abgeleitet und dann am 7. Tag wird der suprapubische entfernt.
Wenn ich mich jetzt für eine Roboteroperation entscheiden würde, hat denn die dann auch Vorteile in der Nachsorge eigentlich?
Ja, wir haben ja viele Vorteile schon herausgearbeitet, also weniger Blutverlust, weniger Schmerzen und dadurch, dass natürlich, dass man weniger und kleinere Wunden hat, ist es natürlich auch in der Nachsorge für den niedergelassenen Urologen ein bisschen einfacher. Dadurch, dass die derzeit noch überregional meistens angeboten werden, das heißt, viele Patienten reisen noch quer durch die Republik und dann in einem Zentrum operiert zu werden, werden dann nach 3, 4, 5 Tagen entlassen, haben aber dann noch einen Katheter. Dadurch bleibt meistens der letzte Schritt der Operation, nämlich die Entfernung des letzten Katheters, in der Hand des niedergelassenen Urologen. Und das war früher anders, da waren die Patienten so lange im Krankenhaus, bis der Katheter entfernt wurde. Heute haben wir die sogenannte blutige Entlassung. Also es gibt ja immer kürzere Liegezeiten und immer frühere Entlassungen. Dadurch wird praktisch die stationäre Behandlung mit der ambulanten Behandlung immer mehr verzahnt. Und Teile dieser Nachsorge liegen dann in der Hand des niedergelassenen Urologen. Aber wenn die Klinik gut kommuniziert mit dem Nachbehandler, dann ist das total reibungslos dann auch.
Jetzt hast du dir 2 Operationen angeschaut, einmal Niere, einmal Prostata. Was hast du denn an diesem Tag für dich persönlich mitgenommen?
Ja, also für mich war das tatsächlich so ein Gefühl, wie so ein bisschen wie Ausstieg aus der Kohleverbrennung oder Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektro. Also man hat das Gefühl, da ist eine Generationswechsel im Gange und der ist jetzt fast schon vollzogen in Bezug auf die Prostata. Also da ist es tatsächlich fast schon Standard. Und bei der Niere ist es noch so ein bisschen die Förderung des E-Autos oder der Ausstieg aus der Kohle. Der muss noch so Fahrt aufnehmen, aber die Vorteile liegen in meinen Augen sehr auf der Hand und wie das immer so ist, das muss noch flächendeckend etabliert werden, die Erfahrung muss gesammelt werden und ich glaube, da ist eine spannende Entwicklung, wo wir in den nächsten Jahren noch viel, viel Evolution in der operativen Urologie sehen werden.
Also ich fand es unglaublich spannend. Du hast es ja live gesehen, du warst ja vor Ort, ich muss mir die Bilder so vorstellen. Ich glaube tatsächlich, das kann auch im Arzt eine Menge Spaß machen. Ich bin ja so ein kleiner Videospieler und habe ja auch eine Konsole in der Hand, beziehungsweise ein Gamepad in der Hand. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sagt, hey, ich kann das mit dem Da Vinci und ich bin gut da drin, dass das auch eine Menge Spaß machen kann. Ne?
Ja. Das glaube ich auch, tatsächlich. Und du wärst auch echt ein guter Operateur geworden.
Natürlich. Ja, man muss ja gewisse Fähigkeiten auch haben, mit diesem Steuergerät und mit den Fußtasten irgendwie zu arbeiten, das muss man ja sagen, ne?
Also, genau. Ja. Genau. Also wenn du mir so eine PlayStation-Steuerung in die Hand gibst, bin ich total verloren. Aber wenn das irgendjemand, der das seit X Jahren macht, hat, dann sieht das so selbstverständlich aus und ja.
Wann wird man dich wieder im Operationssaal sehen? Am Roboter, hast du schon dir eine Operation ausgeguckt, die du auch nochmal beiwohnen willst? Oder sagst du, ja, jetzt greife ich nochmal ganz groß an und will selber operieren?
Erster Teil der Frage, wann sieht man mich wieder im OP? Am Dienstag, vor heute abschneiden.
Ja, vor heute abschneiden.
Ohne Roboter. Ohne Roboter, ganz mit den Händen. Ja. Teil B der Frage, nein.
Okay. waren spannende zwei Roboterfolgen. Vielen Dank, Chris. Ja.
Danke, Jochen.
Ciao, tschüss nach Aachen. Ciao.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.